Radio Rumänien International. Sie hören unsere erste deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Funkjournal.
Die Nachrichten bei RFI. Die geplante Reform der Gehälter im öffentlichen Dienst sorgt weiter für politischen Streit. Die Vorsitzenden der Parteien der ehemaligen Regierungskoalition wollen sich heute oder spätestens morgen erneut treffen, um den Gesetzentwurf für die einheitliche Besoldung voranzubringen. Die Sozialdemokraten haben nach Gesprächen mit den Gewerkschaften zahlreiche Änderungsanträge angekündigt. Sie betonen, keinem Gesetz zuzustimmen, das zu Einkommenseinbußen im öffentlichen Dienst führt. Die Liberalen warnen hingegen, weitergehende Änderungen könnten EU-Gelder in Höhe von rund 800 Millionen Euro gefährden. Der Gesetzentwurf soll am Mittwoch ins Parlament eingebracht werden. Im rumänischen Gesundheitswesen droht in der kommenden Woche ein Generalstreik. Nach einem zweistündigen Warnstreik in mehreren Krankenhäusern kündigte die Gewerkschaft Sanitas weitere Proteste an. Die Gewerkschaften kritisieren, dass die geplante Gehaltsreform bestehende Unterschiede bei der Bezahlung nicht beseitige und für viele Beschäftigte Einkommensverluste mit sich bringe. Vorgesehen sind künftig 12 Gehaltsstufen sowie eine Senkung der Obergrenze für Zulagen von 30% auf 20% des Grundgehalts. Der Wasserstand der Donau ist in Rumänien auf den niedrigsten Stand seit 1996 gesunken. Wie Reuters berichtet, lag der Durchfluss am Sonntag bei lediglich 1700 Kubikmetern pro Sekunde. Üblich sind im Juli rund 4700 Kubikmeter. Die anhaltende Hitze und Trockenheit haben Bewässerungsbeschränkungen für die Landwirtschaft zur Folge. Auch Schifffahrt und Tourismus sind beeinträchtigt. Entlang der Donau wurden Fährverbindungen eingestellt und Getreideschiffe können ihre Ladung nur eingeschränkt transportieren. Die Behörden überwachen zudem die Wasserreserven, um die Kühlung der beiden Reaktoren des Kernkraftwerks Tschernavoda sicherzustellen. Nach den jüngsten Regenfällen wird jedoch mit einem allmählichen Anstieg des Wasserstands gerechnet. Beim Erdgasprojekt Neptun Deep im Schwarzen Meer ist ein wichtiger Meilenstein erreicht worden. Romgaz und OMV Petrom haben die Offshore-Förderplattform erfolgreich installiert. Die Plattform Neptun Alpha ist 225 Meter hoch, wiegt rund 16.500 Tonnen und wurde in einer Wassertiefe von etwa 120 Metern errichtet. Die Gasförderung soll planmäßig im kommenden Jahr beginnen und die Energieversorgung Rumäniens sowie der Region stärken. Schwere Regenfälle haben im Kreis Prachova im Süden Rumäniens Überschwemmungen verursacht. Den Ortschaften waren innerhalb von 24 Stunden betroffen. Dutzende Häuser und Höfe wurden überflutet. Auf der Nationalstraße DN1 kam es zu Erdrutschen. Mehr als 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um Wasser abzupumpen und umgestürzte Bäume zu beseitigen. Für mehrere Regionen im Süden und Südosten des Landes gilt weiterhin eine Wetterwarnung wegen Unwettern. Nach dem Schiffsunglück vor der rumänischen Schwarzmeerküste haben die Behörden Ermittlungen aufgenommen. Präsident Nicos Jordan erklärte, die zuständigen Stellen würden die Ursachen des Vorfalls umfassend untersuchen. Der unter liberianischer Flagge fahrende Gastanker LPG Gas Lisbon war in der Nacht zum Dienstag rund 20 Seemeilen vor der rumänischen Küste außerhalb der Territorialgewässer beschädigt worden und in Brand geraten. Die gesamte Besatzung konnte gerettet werden, 3 Seeleute wurden verletzt. Das Verteidigungsministerium entsandte einen Marinehubschrauber und 2 Kriegsschiffe zur Unterstützung. Nach Einschätzung des Präsidenten könnte der Vorfall im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine stehen. Und nun zum Wetter. Für weite Teile Rumäniens gelten bis Donnerstag Warnungen vor Gewittern, Starkregen und örtlich schweren Unwettern. Gleichzeitig bleibt es vor allem im Westen, Süden und Osten des Landes heiß. Die Höchsttemperaturen erreichen 25 bis 34 Grad. In Bukarest werden 30 Grad erwartet. Soweit, meine Damen und Herren, unsere Meldungen.
Sie hören das Funk-Journal von Radio Rumänien International. Nation Deep, ein Schritt nach vorn, einer der wichtigsten Meilensteine bei der Entwicklung des größten Erdgasprojekts Rumäniens, erreicht. Dazu hört einen Beitrag von Corinna Christer. Ich bin Florian Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung Ihres Beitrags. Der staatliche Energiekonzern Romgaz und OMV Petrom, der größte integrierte Energieerzeuger Südosteuropas, haben einen wichtigen Meilenstein beim größten Erdgasprojekt Rumäniens erreicht. Die Installation der Offshore-Produktionsplattform Neptun Alpha im Schwarzen Meer. Die Plattform befindet sich in einer Wassertiefe von rund 120 Metern, wiegt 16.500 Tonnen und ist über 225 Meter hoch. Neptun Deep ist ein strategisches Projekt für Rumänien, das zur Energiesicherheit des Landes beitragen und die Importabhängigkeit verringern wird. Die Installation der Produktionsplattform im Schwarzen Meer ist ein Meilenstein des Projekts und bestätigt dessen kontinuierlichen Fortschritt, erklärte Christina Verscher, CEO von OMV Petrom, in einer Stellungnahme. Wir haben außerdem 6 der 10 Erschließungsbohrungen abgeschlossen und die 160 Kilometer lange Pipeline zur Küste verlegt. Die Projektentwicklung wird mit der Installation von Pipelines und Unterwasserverbindungsleitungen zwischen den Feldern fortgesetzt, um die Offshore-Anlagen zu verbinden. Im Anschluss daran folgen umfangreiche Tests, um die Produktion, die voraussichtlich 2027 beginnen wird, voranzutreiben. Die Installation der Plattform erfolgte mit Hilfe der Saipem 7000, dem drittgrößten Halbtaucher-Kranschiff der Welt, das mit modernster Offshore-Hebe- und Positionierungstechnologie ausgestattet ist. Die Tragstruktur wurde mit 8 Pylonen mit jeweils über 2 Metern Durchmesser am Meeresboden verankert. Die Plattform, die die Erdgasaufbereitung und den Transport zur Küste übernimmt, ist vollautomatisiert und ferngesteuert. Das Projekt Neptun Deep markiert einen wichtigen Meilenstein, der zur Energiesicherheit Rumäniens beiträgt. Die Installation der Offshore-Produktionsplattform Neptun Alpha erfolgte unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards und folgt auf den Abschluss der Installationsphase der Gastransportpipeline, erklärte Răzvan Popescu, CEO von Romgaz. Die Produktionsinfrastruktur des Projekts Neptun Deep umfasst 10 Bohrungen in den Feldern Pelikan Süden und Domino, 3 Unterwasserproduktionssysteme, zugehörige Sammelleitungen, eine Offshore-Plattform, eine Erdgasleitung nach Tuzla und eine Gasmessstation. In der kommenden Phase tritt das Projekt in eine neue Phase ein, in der die Verbindung aller Systemkomponenten im Mittelpunkt steht. Fortsetzung der Bohrungen, Installation und Integration der Unterwasserinfrastruktur, Anschluss der Offshore-Anlagen an die Transportpipeline sowie Durchführung eines umfassenden Testprogramms.
Sie hören Radio Rumänien International.
Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
wissenschaftliche Denker Rumäniens in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde maßgeblich von einem Mann geprägt, dem Ökonomen und Soziologen Virgil Mazaru. Er war ein Theoretiker, der auf eine starke Industrie und eine modernisierte, industrialisierte Landwirtschaft setzte. Bekannt wurde er aber vor allem für die Ausformulierung der sogenannten bäuerlichen Doktrin, ein Konzept, das nicht nur wirtschaftliche, sondern auch weitreichende politische und kulturelle Dimensionen hatte. Mehr dazu erfahren Sie in einem Beitrag verfasst von Stelio Lambro. Am Mikrofon begrüßt Sie Adina Olar. Damals, sowohl vor als auch nach 1918, als sich die Fläche und Bevölkerung Rumäniens verdoppelt hatten, lebte der absolute Großteil der Menschen auf dem Land. Ausgehend von dieser demografischen Realität und den strukturellen Problemen des Staates entwarf Mazaru einen neuen Weg der wirtschaftlichen Entwicklung. Dabei sollte der Staat eine führende Rolle einnehmen. International hingegen trat er für die Politik der sogenannten offenen Tür ein, also für den freien Verkehr von Kapital und Waren. Diese Haltung positionierte ihn damals im linken Spektrum der Politik. Doch sein fortschrittliches Denken wurde ihm zum Verhängnis. Am 27. November 1940 wurde der 53-jährige Mazaru von einem Kommando der rechtsextremen Legionärsbewegung aus seinem Haus verschleppt und im Zagov-Wald nördlich von Bukarest kaltblütig erschossen. Wer war dieser Mann? Virgil Mazaru kam 1887 im ostrumänischen Palaz zur Welt. Als Sohn eines Lokalpolitikers wuchs er in einer großen Familie mit 5 Schwestern und 3 Brüdern auf. Er ging nach Deutschland, um an der Universität Leipzig Wirtschaftswissenschaften zu studieren, wo er 1910 seinen Abschluss machte. 1916, kurz vor dem Eintritt Rumäniens in den Ersten Weltkrieg, wurde er Professor an der Akademie für hohe Handels- und Industriestudien in Bukarest. Sein akademisches Werk ist enorm vielseitig. Es reicht von Steuerphilosophie über Wirtschaftsgeschichte und das Bankwesen bis hin zum Schutz von Arbeitern und anderen produktiven Schichten. Seine meiste Beachtung fand jedoch die Theorie des Bauerntums, des sogenannten Zarenismus. Er veröffentlichte dazu viel beachtete Bücher, darunter Titel wie Das Bauerntum und Die bäuerliche Doktrin, beide Anfang der 1920er Jahre erschienen, sowie später das Werk Agrarismus, Kapitalismus, Imperialismus. Neben seiner Tätigkeit an der Uni war Mazaru zudem ein unermüdlicher Journalist und schrieb unzählige Kommentare zur Wirtschaft und Politik. Doch Mazaru war nicht nur Theoretiker. Er ging in die aktive Politik und wurde Mitglied der 1926 gegründeten Nationalen Bauernpartei. Seine Doktrin bildete das ideologische Fundament dieser Partei, in der sich politische Kräfte aus dem Alten Reich und aus Siebenbürgen zusammengeschlossen hatten. Als die Bauernpartei zwischen 1928 und 1933 die Regierung stellte, übernahm Mazaru höchste Ämter. Er war Industrie- und Handelsminister unter den Premierministern Giulio Maneo und Alexandru Vaida Voevod und fungierte zwischendurch auch als Landwirtschaftsminister. Letztendlich war es die Politik, so wie der Faschismus sie verstand und praktizierte, die seinen Untergang besiegelte. Im Frühjahr 1940 wurde Mazaru von der Geheimpolizei festgenommen und unter Hausarrest gestellt. Als im September desselben Jahres die faschistische Eiserne Garde die Regierung übernahm, begann die systematische Liquidierung politischer Gegner. In der Nacht auf den 27. November 1940 ermordeten bewaffnete Legionäre zunächst 64 politische Gefangene im Gefängnis Žilava. Am Tag darauf teilten Virgil Mazaru und der berühmte Historiker Nicolae Iorga dieses grausame Schicksal. Beide wurden vom selben Todeskommando unter der Führung von Traian Boieru ermordet. Dimitrie Batag lernte die Legionärsbewegung Ende der 1930er Jahre als Schüler kennen. Im Jahr 2000 gab er dem Zentrum für Oral History des rumänischen Rundfunks ein Interview. Er gab unumwunden zu, dass die Ermordung Mazarus ein unauslöslicher Schandfleck für die Eiserne Garde bleibt, betonte aber auch, dass bis heute nicht alle Umstände dieser Tat restlos geklärt sind. Die Ermordung von Iorga und Mazaru ist ein Schandfleck auf dem Gesicht der Legionärsbewegung. Es war nämlich so, wenn die Bewegung jemanden bestrafte, wie bei den Attentaten auf die Politiker Duka, Selescu oder Călinescu, dann stellten sich diese Leute, diese Kommandos, danach der Polizei. Bei der Ermordung von Iorga und Magyaru durch das Kommando von Traian Boeru war das anders. Er hat sich nicht gestellt. Im Gegenteil. Ich habe gehört, dass es ihm 1941 sogar gelang, mit seiner ganzen Familie nach Deutschland zu fliehen, ins Gebiet der späteren DDR, wo er völlig unbeheiligt weiterlebte. Sergej Magyaru hinterlässt ein großes Erbe. Er war Mitglied zahlreicher renommierter Institute und Fachgesellschaften. Nach der Revolution von 1989 wurde er posthum in die rumänische Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Heute tragen 7 Schulen und Gymnasien in Rumänien seinen Namen. Ebenso wie Straßen in Bukarest und Temeswar, die die Erinnerung an diesen bedeutenden Wirtschaftsdenker wachhalten. Kreuz und quer durch Rumänien. Reisetipps für Touristen.
Weiter geht das Programm von Radio Rumänien International mit der Rubrik Reiseland Rumänien. Die Calea Victoriei ist eine der wichtigsten Verkehrsadern Bukarests und verbindet das Zentrum der rumänischen Hauptstadt mit dem Victoriei-Platz, an dem sich das Regierungsgebäude befindet. Sie ist etwa 2,7 Kilometer lang und auf beiden Seiten stehen zahlreiche historische Gebäude, darunter der Königspalast und das rumänische Athenäum. Museen, Geschäfte, Pubs, Terrassen und Restaurants erhöhen zusätzlich die touristische Attraktivität der Victoriei. Stefan Baciu berichtet darüber. Im Mittelalter trug sie den Namen Drumul Brașovului, der Weg nach Kronstadt, und gegen Ende des 17. Jahrhunderts erhielt sie zur Zeit des walachischen Fürsten Constantin Brâncoveanu den Namen Podul Mogoșoaiei. Dieser Name rührte daher, dass die Straße mit Eichenstämmen gepflastert war und die Verbindung zwischen dem Fürstenhof im heutigen historischen Zentrum und dem Fürstenpalast in Mogoșoaia herstellte. Ihren heutigen Namen Calea Victoriei, Siegerstraße, erhielt sie nach dem Sieg der rumänischen Armee im Unabhängigkeitskrieg und nach deren triumphalen Einzug auf diese Straße im Jahr 1878. Im Laufe der Jahrhunderte entstanden entlang dieser Straße, die senkrecht zum Lauf der Dâmbovița verläuft, Kirchen und Klöster, Adelshäuser, Gasthäuser und die Wohnhäuser wohlhabender Bürger. Die Calea Victoriei erreicht zunächst die Altstadt Bukarest. Von dort aus in Richtung Victoriei-Platz fällt nach der Kreuzung mit dem Boulevard Elisabeth ein monumentales Gebäude auf, flankiert von 2 gigantischen Adlern, der Nationale Militärclub. Auf der gegenüberliegenden Seite der Calea Victoriei befanden sich einst die Häuser der boyarischen Familie Slătineanu, die später von den Brüdern Capșa übernommen wurden. Diese errichteten dort zunächst ein Gebäude, das als Konditorei diente und sich ab dem späten 19. Jahrhundert zu einem berühmten Treffpunkt entwickelte. Der Fremdenführer Damian Anfile kennt viele Details über die Geschichte dieses Ortes.
Din cofetărie s-a făcut și restaurant și hotel, iar exact pe colțul căii Victoria cu Edgar Chinec cafenea câteva metri.
Aus der Konditorei wurde auch ein Restaurant und ein Hotel und genau an der Ecke der Calea Victoriei mit der Edgar Chinec Straße entstand ein Café mit einigen wenigen Tischen. Die Schriftsteller bezeichneten es scherzhaft als ein Abteil der zweiten Klasse in einem Zug. So entstand das berühmte Café Capșa, das nichts anderes als eine literarische Akademie wurde, denn alle großen Schriftsteller jener Zeit trafen sich dort, von Ion Barbu über Camil Petrescu und Tudor Adghezi bis zu weniger bekannten, aber dennoch bedeutenden Namen. Dort versammelte sich also die literarische Elite Bukarests. Allerdings hatte diese Elite eine gewisse Sitzordnung. An den Tischen saßen die etablierten Autoren, je nach Epoche. Weiter hinten im Saal saßen die Debütanten, Diejenigen, die bereits veröffentlicht hatten, aber noch auf der sozialen Leiter aufsteigen wollten. Die jungen Rebellen hingegen, voller Träume und Ideen und mit großen, ungekämmten Haaren, hatten es noch nicht geschafft, in das Café hineinzukommen. Sie standen draußen am vergitterten Fenster des Café Kapscha. Vor dem Ersten Weltkrieg und bevor es zum Treffpunkt der Schriftsteller wurde, war das Café der Versammlungsort der letzten großen Boyaren. Für die Redaktionen der nahegelegenen Zeitungen und für die Druckerei war es außerdem ein Ort, an dem Gesellschaftsnachrichten entstanden oder an dem finanzielle Informationen gesammelt wurden, denn auch Geschäftsleute trafen sich an den Tischen dieses Cafés. Etwa 100 Meter entfernt auf der gegenüberliegenden Seite der Cala Victoria steht das höchste Gebäude der Zwischenkriegszeit, das im amerikanischen Stil errichtet wurde und damals als Wolkenkratzer galt, in einer Stadt, deren Gebäude meist nur wenige Stockwerke hatten. Der Fremdenführer Damian Anfide erklärt weiter.
Nici în anii 30 nu merita apelativul de zgârie în ori Palatul Telefoanelor. Era sărățiorul mic al clădirilor din Manhattan. Dar
selbst in den 1930er Jahren hätte es den Titel Wolkenkratzer kaum verdient. Der Telefonpalast war eher der kleine Bruder der Gebäude von Manhattan. Aber für ein Bukarest, dessen Häuser kaum höher als 4 Stockwerke waren, war dieses Gebäude und ist es noch heute ein Wahrzeichen. Es markierte auch den architektonischen Wandel der Hauptstadt vom kleinen Paris zum New York des Balkans. Denn der Jugendstil und der Neoklassizismus der Belle Epoque traten in den Hintergrund, während Art Deco und in anderen Stadtteilen auch der neurumänische Stil immer stärker wurden. Trotz seiner langen Geschichte hat das Gebäude eine Besonderheit. Es gehört zu den wenigen Bauwerken in Bukarest, deren Zweck sich nie geändert hat. Es wurde für Telekommunikation gebaut und genau diesem Zweck dient es auch heute noch, nachdem es von einem großen Mobilfunkanbieter übernommen wurde. In unmittelbarer Nähe erkennt man die moderne Silhouette eines Hotels. Davor befindet sich ein Portal, das die Fassade des ehemaligen Nationaltheaters darstellt. Dieselbe Fassade, die auch auf der rumänischen 100 Lei Banknote abgebildet ist.
Este de fapt vechiul Teatru Național din București care a funcționat între 1952 și 1944.
Das ist eigentlich das alte Nationaltheater von Bukarest, das zwischen 1852 und 1944 existierte. 3 Generationen von Schauspielern, man könnte sogar 5 sagen, waren mit diesem Ort verbunden. 3 Generationen verbrachten dort ihr ganzes Leben, eine weitere wuchs mit dem Theater auf und eine 5. war noch im Entstehen, als es leider bei den deutschen Bombardierungen im August 1944 zerstört wurde. Dort begann auch die Direktorenzeit von I.L. Caragiale, aber auch von Stadoveanu, Ion Minulescu und Liviu Rebreanu wirkten dort. Wir haben Ihnen nur einige Sehenswürdigkeiten eines kurzen Abschnitts der Cala Victoriei vorgestellt. Geht man weiter in Richtung Victoriaplatz, begegnet man weiteren bedeutenden Gebäuden wie dem Königspalast, der Zentralen Universitätsbibliothek und dem rumänischen Athenäum. Bauwerke mit eigenen Geschichten, die jeweils eine eigene ausführliche Darstellung verdienen. Thank you. Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören. Oh.